Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 12. Computerspiele und digitale Spielkultur. Games als jugendkulturelles Phänomen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Leben, dem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute zeichnen wir die Folge nicht wie gewohnt im Studio auf, sondern wir sind hier auf der Netzwerktagung von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt in Halle. Das Thema Computerspiele und digitale Spielekultur, Games als jugendkulturelles Phänomen. Dafür sind fünf großartige Podiumsgäste mit dabei, die ich euch gleich nach und nach vorstellen möchte. Wen ihr, liebe Podcast-Hörer, hier gerade leider nicht seht, aber hoffentlich jetzt mal hören könnt, ist das echt, echt große Publikum. Wen ihr, liebe Podcast-Hörer, aber heute leider nicht hören könnt, das ist Moderator Marcel Roth, der Papa von dem Digital-Podcast, oder der Papa des Digital-Leben-Podcasts, den ihr hier sonst eigentlich immer hört. Er ist leider krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle, Marcel. Wir hoffen, dass du bald wieder fit bist. Deshalb hört ihr hier heute als Moderatorin mich, Johanna Daher. Ich bin Online-Redakteurin beim MDR Sachsen-Anhalt. Aber wir wollen jetzt zurückkommen auf dieses großartige Event hier in Halle. Wir sind eben auf der Netzwerktagung. Und um so richtig in diese Computerspiele-Thematik einzutauchen, hält Professor Dr. Johannes Fromme jetzt gleich als erstes einen Impulsvortrag. Und danach werden wir eine Podiumsdiskussion haben und ganz, ganz viel darüber reden. Aber deshalb bitte ich jetzt als erstes Herrn Fromme auf die Bühne. Er ist Professor für erziehungswissenschaftliche Medienforschung und Medienbildung an der Uni Magdeburg. Ich bin gespannt auf Ihren Impulsvortrag und die Podcasthörer, die bekommen dann jetzt gleich die wichtigsten Statements zu hören.
Mehr reden, weil die mich ja nicht sehen im Podcast. Herzlich willkommen, die Podcast-Hörer, herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die Einladung. Wir sollen es ja kurz fassen und dann viel Zeit haben, darüber zu diskutieren. Insofern versuche ich es ein bisschen zu komprimieren. Thema ist Computerspiele und ich würde einführend gerne einfach ein kleines Zitat aus der Beschreibung unseres Panels, zu dem wir uns hier versammelt haben, nochmal in Erinnerung rufen. Da steht nämlich: Längst haben Computerspiele durch E-Sport, in Klammern wettbewerbsmäßiges Videospielen, beziehungsweise Let's Play, in Klammern Präsentieren, / Kommentieren eines Computerspiels, den Bereich der Nische verlassen und sich zunehmend als Kulturgut wie Musik, Literatur oder Film in der Mitte der Gesellschaft etabliert. Ich beschäftige mich seit ungefähr 1990, 91 wissenschaftlich mit Computerspielen und ich würde sagen, ich würde dann doch Fragezeichen setzen an dieser Aussage. Warum benötigen zum Beispiel E-Sport und Let's Play noch diese Erklärungen in Klammern, wenn das eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Und kann man von etabliert sprechen, angesichts der Debatte, die Horst Seehofer ausgelöst hat, im Anschluss an das Attentat hier in Halle, oder das versuchte Attentat, oder Attentat, was auch durchgeführt wurde, aber an anderen Menschen, der damit einen Generalverdacht gegenüber den Gamern ausgesprochen hat und gesagt, die müssen wir jetzt genau in den Blick nehmen, weil das kommt von da. Also das spricht nicht dafür, dass es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern dass wir nach wie vor oder wieder mal eine Renaissance haben, eigentlich einer von meiner Seite zumindest überwunden gehofften pauschalen Kulturkritik, wie wir sie bei anderen Medien in dieser Form eigentlich nicht mehr haben. Also das, Gott sei Dank, also bei Filmen wird niemand auf die Idee kommen, das so pauschal zu kritisieren, bei Musik eigentlich auch nicht, bei Literatur schon gar nicht, obwohl zum Beispiel Musik und Literatur auch wichtige Propagandamittel in der Neonazi-Szene sind. Immerhin, pauschale Verdächtigungen wie die Horst Seehofer geäußert hat, gegenüber Games und Gamern stoßen heute zunehmend auch auf Widerspruch. Also beispielsweise der Deutsche Kulturrat hat sich geäußert, hat gesagt, also nicht die Games sind das Problem, sondern der Rechtsextremismus und dieser Pauschalverdacht gegenüber Gamern ist in keiner Weise angebracht. oder Rezo, der inzwischen ja auch eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, hat dann kommentiert, wie kann man seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken. Er und seine Crew sind echt so krass inkompetent. Etwas anderer Sprachgebrauch. Aber man sieht, sowas bleibt heute nicht mehr unwidersprochen. Das war vor 20, 25 Jahren noch ein bisschen anders. Diese wiederkehrenden kritischen Debatten, man denke auch an Begriffe wie Killerspiele noch oder auch Computerspielsucht, inzwischen als Krankheit anerkannt, haben wir bei Musik auch nicht und bei Literatur auch nicht. Also Lesesucht gab es manchmal, diskutiert worden Ende des 19. Jahrhunderts, hat sich aber nicht so durchgesetzt. Diese kritischen Debatten sind eine gesellschaftliche Rahmung eigentlich dessen, was wir als Thema behandeln. Also wir müssen uns eigentlich immer noch rechtfertigen, wenn wir uns wissenschaftlich oder pädagogisch mit Computerspielen beschäftigen. Dazu tragen auch andere Leute bei, ne? Also Spitzer, Pfeiffer und so diverse Akteure versuchen uns da immer wieder daran zu erinnern, dass das eigentlich eben nicht erst was ist, was zum Kulturgut oder zur Mitte der Gesellschaft dazugehört, sondern eher was rausgedrängt gehört. Also man muss sich legitimieren und diese aus meiner Sicht immer noch relativ marginale Stellung von audiovisuellen Medien wie Computerspielen zeigt sich eigentlich auch im Bildungsvektor. Also eigentlich spielen sie keine zentrale Rolle. Und diese Tagungen, die wir jetzt hier seit 2011 in Halle machen, dokumentieren, dass das immer noch ein Thema ist, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich weitergekommen sind. Das ist bei Musik und Literatur übrigens auch anders, ne? Das sind in dem Bildungskanon verankerte Kulturgüter. Ich komme zu den drei Leitfragen. Es gibt ja drei Leitfragen für das Panel und die versuche ich so ein bisschen so mit ganz paar Anmerkungen zu versehen, dass die erste ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer. Erste Frage, welche Bedeutung haben Computerspiele in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen? Da würde ich sagen, ja, in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen sind das etablierte Medien. Und zwar schon seit den 80er Jahren. Mindestens seit den 90ern, aber eigentlich seit den 80ern. Also man kann sagen, es ist ein bedeutsames, populär- oder jugendkulturelles Phänomen, wenn man das so nennen will. Die individuelle Relevanz kann aber doch unterschiedlich sein. Also das ist jetzt ja nicht so, dass das ein einheitliches Phänomen ist. Also es ist eine Vielfalt von Angeboten. Man würde ja auch nicht sagen, die Bedeutung von Filmen ist immer die gleiche oder von Büchern ist immer die gleiche. Es ist halt ein Spektrum von sehr, sehr viel unterschiedlichen Angeboten, die es da jetzt gibt. Also es ist sehr komplex, sehr vielfältig und reicht vom Casual Gaming, also Candy Crush wurde schon mal genannt, bis hin zu professionellem oder semi-professionellem E-Sport. Es reicht von Farmville als kleines Spielchen bis hin zu World of Warcraft oder Fortnite oder was wir sonst so haben. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist alles das Gleiche. Wir haben zudem die Schwierigkeit, dass es zunehmend eine Konvergenz, könnte man das nennen, also eine Vermischung gibt eigentlich zwischen Computerspielkulturen, Computerspiel als Phänomen und allem, was so das Internet bereit hält, also YouTube, Twitch, Reddit und so weiter und so weiter. Das Internet wird zunehmend zur zentralen Kommunikations-, Distributions- und Interaktionsplattform. Wir haben eben beim Thema Jugendschutz hier im Panel über die Probleme, die das für den Jugendschutz zum Beispiel bedeutet, schon kurz gesprochen. Versuche zwei, trotzdem, also auch wenn es schwierig ist, zwei Aspekte der Bedeutsamkeit mal zu benennen. Die eine würde ich nennen, es ist jugendkulturell bedeutsam und das ist erstmal etwas, was außerhalb von Pädagogik stattfindet. Also das ist eine Welt, in der die jungen Leute unterwegs sind und in der sie alles, was so mit Identitätsarbeit, Identitätsentwicklung zu tun hat, eben auch tun. Ja, also Aufbau, Pflege von sozialen Kontakten, Aushandlung von Zugehörigkeit oder auch von Abgrenzung, Nichtzugehörigkeit ist meist noch wichtiger. Abgrenzung auch von Erwachsenen übrigens. Es ist nicht immer so, dass man da sofort willkommen ist, also wenn man da mitspielen will, manchmal ja, manchmal auch nicht. Es ist ein Bereich, in dem eigene Vorlieben und Interessen entwickelt werden können, in dem man Fan sein kann und sich dadurch identifiziert. Man kann sich auch aktiv beteiligen, mit Kommentaren, vielleicht auch mit eigenen kleinen Videos, die man macht. Damit auch Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken und ähnliches mehr. Also alles das, was in einer jugendkulturellen Phänomen oder Szene auch eine Rolle spielt. Henry Jenkins hat das mal zusammengefasst in der Diagnose einer Participatory Culture, also einer partizipativen Jugendkultur oder Jugendmedienkultur. schon 2006 für uns. Dieser Bereich der Participatory Culture oder dieser Spielkulturbereich ändert sich aber laufend. Und das macht es für uns Erwachsene, also wir sind glaube ich keine Jugendlichen, im Podcast vielleicht schon, weiß ich nicht, also für uns Erwachsenen gar nicht so einfach, immer noch auf dem Laufenden zu bleiben. Also weil sich das einfach so schnell ändert und die Dinge sich verschieben, dass man ganz schnell auch wieder sich als unwissend oder inkompetent oder sonst wie darstellt. Also ist nicht so ganz leichter Schritt zu halten. Das wäre die eine Bedeutung. Die hat erstmal mit Medienpädagogik oder Medienkompetenz im engeren Sinne noch nicht so viel zu tun. Das ändert sich, wenn man die Perspektive ein bisschen ändert und das Ganze als Sozialisation oder als spielerische Sozialisation in einer digitalisierten Gesellschaft betrachtet. Das wäre eine andere Bedeutungsperspektive. Wenn in den 90er Jahren man so eine Debatte um das Verhältnis von Jugendkultur und Sozialisation, da gab es strittige Diskussionen darüber, ob man das überhaupt als Sozialisation auch begreifen darf und ob man dann dieses Eigenrecht der Jugendkultur nicht in Frage stellt. Wenn man es als spielerische Sozialisation betrachtet, ist erstmal spannend, Jugendliche beschäftigen sich freiwillig mit ziemlich viel Engagement und Zeit mit Computertechnologie. Das ist ja im Sinne einer digitalisierten Gesellschaft gar nicht so doof. Die Frage ist dann, lernen sie das, was wir wollen, dass sie da lernen, aber sie beschäftigen sich erstmal freiwillig mit Computertechnologie. Also etwas, was sozialisatorisch bedeutsam ist. Es ist einerseits ein Spiel- und Erprobungsraum, Diesseits des Ernstes gesellschaftlicher Wirklichkeit, könnte man sagen. Also es ist noch nicht Vorbereitung auf Beruf, es ist auch nicht unbedingt Vorbereitung auf Schule, sondern sie machen es aus anderen Gründen, also aus den jugendkulturellen Gründen. Andererseits ist es aber aufgrund der zunehmenden Vernetzung auch kein wirklich geschützter Raum mehr. Es ist nicht etwas, was so ganz einfach kontrolliert, überwacht oder sonst was werden kann, was einerseits ganz schön ist aus so einer jugendkulturellen Perspektive, was aber andererseits eben auch das Risiko birgt, dass man in diesem Internet auf Dinge stößt, die vielleicht für das eigene Alter nicht angemessen sind oder denen ich nicht gewachsen bin, weil ich mich noch nicht auskenne, weil ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert oder mit anderen Dingen mehr. Also es ist eigentlich kein wirklich geschützter Raum, sondern es ist ein Raum, der in einer neuen Art von Öffentlichkeit ist, die aber gar nicht so gut sichtbar ist und in der auch die Risiken gar nicht unbedingt sichtbar sind und der insofern Wissen eigentlich benötigt oder Orientierungswissen benötigt, um da sich eigentlich kompetent oder sicher bewegen zu können oder autonom bewegen zu können. Also man lernt einerseits was, aber andererseits ist eben immer die Frage, ob man mit dem, was dort einem begegnet, auch schon ja, so umgeht, dass man nicht in irgendwelche Fallen läuft. Es gibt verschiedene. Also wäre meine Folgerung, um an diesen digitalisierten Kulturen und auch in einer digitalisierten Gesellschaft teilhaben zu können, braucht man relativ umfassende Kenntnisse, Kompetenzen und auch Orientierungswissen, wie ich das nennen will. Wir haben zwar eine Medienpädagogik inzwischen, wir haben auch Medienpädagogen, die tätig sind, aber eigentlich würde ich zugespitzt sagen, wir überlassen diesen Erwerb von Kompetenzen weitgehend dem, was ich Selbstsozialisation und informelles Lernen bezeichnen würde. Das funktioniert in einem bestimmten Rahmen auch, aber es funktioniert eben nicht immer. Und das hat auch Henry Jenkins in seinem Paper zu der Participatory Culture 2006 schon formuliert. Er hat gesagt, es gibt Probleme, wenn wir sozusagen glauben, da reicht ein laissez-faire Approach. Das lernen die dann alle schon, was man da braucht. Sondern wir brauchen eigentlich eine nachhaltige Medienpädagogik, die die Menschen, die jungen Menschen darauf vorbereitet, in dieser Welt ja, autonom, selbstbestimmt und auch sicher agieren zu können. Jugendschutz ist nochmal ein anderes Thema. Also das ist nicht als Gegenmodell zu Jugendschutzregulierung gedacht, sondern es ist sozusagen die andere Seite. Er hat drei Challenges damals formuliert schon, oder Herausforderungen. Die erste ist die Participation Challenge oder Participation Gap, also die Diagnose, dass nach wie vor eben es fundamentale Ungleichheiten beim Zugang zu solchen digitalen Welten gibt. Das zweite hat er genannt das Transparency Problem, also die Grenzen der Fähigkeit aufgrund auch der Eigenschaften der digitalen Medien von jungen Leuten, diese selbstkritisch zu untersuchen, also sozusagen denen auf die Schliche zu kommen, das ist eben schwieriger als bei anderen Medien, Und das dritte hat er die Ethics Challenge genannt. Und da ist seine These, also ethische Normen oder angemessene ethische Normen für die Orientierung in solchen vielfältigen, heterogenen Umgebungen entstehen nicht von alleine, sondern nur in der sozialen Auseinandersetzung, insbesondere auch mit Älteren. Okay, das war die Stichworte zur ersten Leitfrage. Die zweite Leitfrage ist so formuliert: In welchen Bildungsszenarien eignet sich der Einsatz von Computerspielen? Und diese Leitfrage finde ich viel zu eng. Also klar, man kann Computerspiele zur Vermittlung anderer Lerninhalte einsetzen. Also Physik, Play Ludwig, preisgekröntes Spiel, kann man machen. Aber das ist eine rein instrumentelle Nutzung. Wir können darüber auch reden nachher, das ist auch gar nicht das Problem. Aber ich finde das sozusagen vom Grundsatz her, dort anzusetzen, zu sagen, das ist das, worum es geht in der Medienpädagogik, zu eng. Also eine rein instrumentelle Nutzung für Lernzwecke nimmt Games eigentlich nicht ernst und Spielkulturen erst recht. Also meine These wäre, die zentrale Bildungsherausforderung ist nicht didaktisch-methodisch zu fassen. Ja, also wie kann man Computerspiele nutzen, zum Beispiel um die Kinder mehr zu motivieren, wie kann man Gamification-Ansätze nutzen, kann man alles machen, das ist aber nicht die zentrale Aufgabe. Sondern Medienbildung ist eigentlich die zentrale Aufgabe. Also Medienbildung muss ein wesentlicher Bestandteil heutiger Allgemeinbildung werden, die auf einer Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit, so wie das Klafkimmer schön zusammengefasst hat, in einer heute eben tiefgreifend mediatisierten Welt abzielt. Das wäre meiner Meinung nach die eigentliche Herausforderung. Also würde ich die Leitfrage ein bisschen anders stellen. Ich würde die so formulieren: In welchen Bildungsszenarien können Computerspiele thematisiert werden oder eingesetzt werden? Und da würde ich sagen, ja, eigentlich in allen, unter bestimmten Bedingungen. Das ist aber die dritte Frage. Also, es gibt eine ganze Reihe auch von Modellen. Wir haben auch schon mal versucht, die so ein bisschen zu systematisieren. Was machen eigentlich medienpädagogische Projekte, wenn sie Computerspiele thematisieren? Wir haben eine kleine Expertise für die Landesanstalt für Medien, allerdings nicht hier in Sachsen-Anhalt, sondern in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die haben sowas mal ausgeschrieben. Und man findet eine ganze Menge. Also es ist mehr, als man erwartet. Selbst in Schulen kommen Computerspiele schon durchaus vor, ne? Mit verschiedenen Zielsetzungen. Medienkunde, Medienanalyse, Medienkritik oder sogar eigene Mediengestaltung. Man muss sich aber darüber klar sein, dass gerade das, was die Medienpädagogik so in der Praxis auszeichnet, nämlich projektförmige Ansätze, ist eigentlich der Königsweg der Medienpädagogik, dass das unter den Bedingungen von Schule eher schwierig ist. Ja, darüber ist hier noch gar nicht gesprochen worden, dass das so ein 45-Minuten-Takt vielleicht nicht das optimale Format ist für das, was wir eigentlich in der Medienbildung brauchen. Das ist in außerschulischen Kontexten leichter. Bei außerschulischen Kontexten hat Stefan Iske heute Morgen im Podium was gesagt, aber ansonsten, ja, machen wir auch, aber es kommt eigentlich nicht vor, das muss man auch sagen. Also es ist kein zentraler Punkt, man denkt immer über Schule nach, mal gucken, wie das gleich in der Diskussion ist. Es gibt vielfältige Beispiele für den Einsatz und auch für die Thematisierung von Computerspielen. Habe ich gerade erwähnt, das können wir gleich nochmal aufgreifen. Wir haben zwei Probleme aus meiner Sicht. Das eine Problem ist das der fehlenden Nachhaltigkeit. Es ist eben projektförmig und damit immer nur bedingt, oder also es ist nicht dauerhaft projektförmig. Projekt als Methode ist ja in Ordnung dauerhaft, aber es sind auch immer häufig begrenzt finanzierte Projekte. Also es fehlt die Nachhaltigkeit des Angebots insgesamt, es fehlt die Breite. Das ist im Medienpädagogischen Manifest 2009 schon mal konstatiert worden, dass das also, ne, dass wir über diese Projektförmigkeit weg müssen, das ist 10 Jahre her. Mal überlegen, wo sind wir? Haben wir in dieser Nachhaltigkeit viel erreicht? Aus meiner Sicht auf jeden Fall zu wenig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das zweite ist das Problem der gesellschaftlichen Rahmung, damit bin ich eingestiegen. Das haben wir auch immer noch. Also das macht es nicht leichter, das zu verankern, ne, sondern diese gesellschaftliche Rahmung macht es schwer. Letzte Folie. Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um Computerspiele im Bildungskontext jetzt nicht mehr einzusetzen, sondern zu thematisieren? Die Frage habe ich auch etwas umformuliert. Und da würde ich fünf Punkte kurz nennen. Erstens eine Offenheit und auch ein Grundwissen auf Seiten der Pädagogen. Ne, das ist schon mal gut. Offenheit, vorurteilsfrei sich an die Lebenswelt der Jugendlichen annähern und die ernst nehmen, mit ihnen sprechen, ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Das ist relativ einfach, wenn man sich nicht von den Vorurteilen leiten lässt, die eben auch immer wieder kommuniziert werden. Wir brauchen dann aber, wenn wir tiefer gehen, medienpädagogische Fachkräfte im Bildungskontext, und zwar auch in Schulen. Und das ist die Frage, ob das Lehrkräfte sein können, beziehungsweise ob das ausreicht. Also die Idee der Querschnittskompetenz oder der Querschnittsaufgabe ist ja ganz schön, wenn sich alle kümmern. Aber die Frage ist, reicht das sozusagen auf, wenn man jetzt an Themen wie Computerspiele denkt? Also erwarten wir, dass Lehrer sich mit Computerspielen, mit TikTok, mit YouTube, mit allem, was wir so an Phänomenen haben, in gleicher Weise auskennen, um das aufzugreifen? Oder wäre es nicht sinnvoll, dass wir da medienpädagogische Fachkräfte mit einem breiteren Hintergrund einsetzen? Ich bin eindeutig der Meinung, dass das eigentlich notwendig ist, also ergänzend zumindest. Also etwas zugespitzt, ich würde sogar sagen, die Idee, die wir bisher verfolgt haben, die ich auch hier, glaube ich, 2011 bei der ersten Netzwerktagung noch vertreten habe, die auch auf dem Podium drüben vertreten wurde heute Morgen im Politischen, dass also Medienbildung ein fächergreifendes Aufgabenfeld der Schule ist, ist aus meiner Sicht eigentlich gescheitert. Es funktioniert ein bisschen, aber es reicht aus meiner Sicht nicht aus. Also wir brauchen medienpädagogische Fachkräfte, und wenn wir eine wirkliche Anerkennung des Themas wollen, brauchen wir eigentlich ein Schulfach. Das ist blöd, dass es so ist, aber nur der Status Schulfach sichert eigentlich, dass es den Status hat, den es eigentlich haben müsste. Das ist aber kein kurzfristiges Projekt, das ist auch klar. Darüber kann man mal kreative Ideen entwickeln, wie man das vielleicht mit der informatischen Grundbildung oder so verbindet. Vierter Punkt ist auch einfach, wird aber nicht gemacht. Es wird zwar immer gesagt, wir wollen nicht nur Glasfaserkabel verlegen, aber ich würde es umdrehen, ich würde zugespitzt sagen, also diese Investitionen in Technik können wir uns eigentlich sparen. Wir brauchen Personal, wir brauchen gute Leute. Und die sind auch in der Lage, dann mit, was weiß ich, Bring Your Own Device oder mit was weiß ich für Möglichkeiten an die Technik zu kommen. Das ist nicht, also an der Technik scheitert eigentlich nicht so viel, wie so angenommen wird, dass daran scheitert. Das ist beim Unternehmen ein bisschen was anderes als im Bildungsbereich. Also wenn da die Bandbreite nicht ausreicht, okay, aber ein bisschen mehr mit Mobilfunk, also wir haben heute so viele Möglichkeiten, dass wir das überbrücken können, dass ich sagen würde, lass uns mal weggehen von der Technik und mehr in Personal und Konzepte investieren. Ein letzter Punkt, der geht gerade nochmal auf das Jugendschutzthema. Eltern haben so eine Art Erziehungsprivileg. Das heißt, die dürfen mit Kindern Spiele spielen, die für das Alter nicht freigegeben sind. Wenn ich das als Lehrer oder Sozialpädagoge machen will, kann ich das nicht. Das ist aber blöd, weil eigentlich die Idee ja ist, ich müsste die Jugendlichen da abholen, wo sie sind, also das ernst nehmen, was sie spielen. Ich kann nicht so tun, als ob die nicht Call of Duty spielen oder nicht Counter-Strike spielen. Wenn ich mit denen arbeiten will, gerade im außerschulischen Bereich, wäre es sehr wichtig, dass ich das aufgreifen kann und thematisieren kann. Das bringt mich aber in rechtliche Probleme, die man lösen könnte. Also man bräuchte irgendwie so eine Art Pendant zu diesem Erziehungsprivileg aus meiner Sicht für medienpädagogische Fachkräfte, die eben professionell pädagogisch arbeiten. Also da haben im Moment Eltern einen gewissen Vorteil, den man als Eltern auch nutzen sollte, aber den haben wir eben als Pädagogen nicht. Soweit als mein Impuls. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Diskussion.
Ja, vielen, vielen Dank, Professor Dr. Fromme, für diesen ersten spannenden Impuls. Und genau darüber wollen wir jetzt natürlich reden, diskutieren. Deshalb bitte ich jetzt alle Podiumsgäste nach vorne hier auf die Bühne. Schnappen Sie sich einen Stuhl hier vorne, können Sie sich gerne aussuchen, wo Sie sitzen wollen. Fragen können natürlich jederzeit aus dem Publikum gestellt werden mit Handmeldung. Mikrofone sind auch da, und wenn du das jetzt als Podcast-Hörer hörst, kannst du natürlich auch die Fragen auf der Homepage vom MDR Sachsen-Anhalt stellen. Da gibt es einen dazugehörigen Artikel zu dem Ganzen hier. Genau, ich möchte euch jetzt aber erstmal vorstellen, wer alles hier vorne mit dabei ist. Also Professor Dr. Fromme durften wir ja gerade eben schon kennenlernen. Daneben sitzt Professor Dr. Stefan Piasecki von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in NRW. Und er hat sich beispielsweise sehr intensiv mit Computerspielen und Religion beschäftigt. Darüber reden wir später auch noch. Dann haben wir daneben Johanna Janisiewski. Sie ist Gründerin des Game-Studios Tiny Crocodile Studios. Und sie hat zum Beispiel mit ihrem Team ein ausgezeichnetes Spiel zum Mathe-Lernen entwickelt. Dann daneben sitzt Michael Gurt vom JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und ja, in seinem Projekt Flimmo berät er beispielsweise Eltern genau zu dieser eben angesprochenen Thematik, okay, Kinder und Computerspiele, was er da so rät, das werden wir gleich auch noch hören. Und dann haben wir auch noch Stefan Boronczyk zu Gast. Er ist Geschäftsführer von highclickers.com. Das ist eine deutsche E-Sport-Plattform und Liga mit dem Ziel, den Breitensport in Deutschland zu fördern und zu vernetzen. Schön, dass ihr alle da seid. Also, als erstes würde ich ganz gerne natürlich an den Impulsvortrag anknüpfen wollen und ja deshalb schon mal eine der ersten Fragen an Herrn Boronczyk stellen wollen. Und zwar müssen wir natürlich auch, weil wir hier gerade in Halle sind, nochmal dieses schreckliche Ereignis thematisieren, und zwar den Attentat in Halle. Natürlich wurde die Game-Szene da genauer in den Blick genommen. Der Täter hat zum Beispiel Ego-Shooter gespielt. Die gesamte Tat, die er mitgefilmt hat, sah eben auch aus wie ein Ego-Shooter. Ja, wir haben das gerade eben ja auch schon thematisiert, aber wie häufig hören Sie eigentlich selber als E-Sportler noch so, ja, Kritik, oh, das sind ja alles Killerspiele und so. Wie oft dürfen Sie es noch hören?
Ja, dazu muss man erst mal sagen, diese Thematik zwecks Killerspiele höre ich sehr oft, immer noch, ist immer noch sehr vertreten, nicht nur aus spielerischer Sicht, sondern auch aus unternehmerischer Sicht. Wir haben oft damit zu kämpfen, auch bei Investorensuche, bei Sponsorings, ist natürlich dieses, auch mit der Presse, wir hatten es erst vor kurzem wieder. Fällt uns natürlich schwer, uns da auch ein bisschen durchzuboxen, gerade den breiten Sport voranzutreiben und das auch als Sportart zu etablieren. Genau mit solchen Vorfällen, es gibt jetzt in Twitter auch einen schönen Hashtag, Steuerung Horst entfernen heißt da, glaube ich. Mit gutem Grund, denke ich. Das hat sich die Gamer-Community ja so ein bisschen ausgedacht. Und das ist halt ein bisschen schade, dass es immer wieder auf uns zurückfällt. Wenn ich noch ganz kurz ein Beispiel dazu nennen darf.
Na klar, total gerne.
Einer meiner Mitarbeiter wohnt im Paulusviertel und dem ist das, und er hat das relativ hautnah auch mitbekommen, hat mich an dem Tag auch angerufen, seine Frau war in der Wohnung und er konnte dort nicht rein in diese Straße, weil sie komplett gesperrt war, und ruft mich an. Und das Schlimme ist, in dem Moment, wo er mich angerufen hat, mir das erzählt hat, wäre die erste Instanz von mir gewesen, wie geht's dir, wie geht's deiner Frau? Aber den ersten Spruch, den ich gebracht habe, und das muss ich auch sagen, ein bisschen beschämt, war eigentlich in dem Moment, na, weißt du ja, was morgen wieder in den Medien ist. Mhm. Und dann kommt ein Herr Seehofer und liefert mir natürlich auch noch das Resultat davon. Ist leider ein bisschen schade. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft vielleicht nicht mehr so häufig sehen.
Ja. Ja, zum Glück war ja natürlich in den Medien selber auch sehr viele, die gesagt haben, okay, was Herr Seehofer gesagt hat, das kann natürlich nicht gehen.
Glücklicherweise.
Gab zum Glück auch sehr viel Kritik. Aber ein Punkt, den Herrn Fromme eben auch schon gebracht hat, war, dass Computerspiele selbst auch natürlich ein Kulturgut mittlerweile sind und dass auch E-Sport in der Gesellschaft angekommen ist. Vorhin, bevor wir jetzt dieses Panel begonnen haben, meinten Sie kurz, aha, Sie versuchen immer Ihrer Omi das so ein bisschen zu erklären, was Sie da eigentlich machen. Falls die Omi den Podcast hört, liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus. Das versuchen Sie ihr zum Beispiel zu erklären. Haben Sie denn das Gefühl, dass es in der Gesellschaft angekommen ist oder vor allem vielleicht eher in einem jüngeren Bereich?
Ja, ich würde schon sagen, vorwiegend in den jüngeren Bereich. Meine Oma glaube ich nicht, dass sie das jetzt noch verstehen wird. Da ist sie einfach zu weit distanziert von und das wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell klappen. Aber bei den jüngeren Generationen sieht man das definitiv. Ich meine, der Altersdurchschnitt im E-Sport liegt im Gaming-Bereich aktuell bei 35 Jahren. Das ist jetzt nach der letzten Schätzung. Bei uns in der Plattform sind es sogar nur 25 Jahre. Mhm. Einstiegsalter ist da ungefähr 16 Jahre. Also ich denke, zumindest im E-Sport, im Gaming-Bereich geht es ja schon viel, viel früher los. Ich denke, das ist schon so ein Aussagepunkt mit, ja.
Ja, als ich mit all den Panelgästen hier ein Vorgespräch geführt habe, waren wir uns eigentlich alle recht einig, dass Games jetzt mehr können, als eben nur zu unterhalten. Das heißt, es gibt ja Serious Games oder auch Educational Games. Das bedeutet, die können Wissen vermitteln. Das heißt, man kann mit denen zum Beispiel auch einfach lernen und eben solche Punkte auch, anstatt nur zu unterhalten. Und deshalb würde ich ganz gerne die nächste Frage an Frau Janisiewski stellen. Ich gebe mal das Mikro gerade weiter. Und zwar haben Sie mit Ihrem Team ja Monkey Swag entwickelt. Das ist ein Spiel, bei dem man Mathe, geometrische Formen lernen kann. Erzählen Sie doch mal davon.
Ja, Monkey's Wack ist ein Geometrie-Puzzle-Spiel. Also ich nenne es Edutainment, weil mir der Unterhaltungsaspekt sehr wichtig ist. Ich wollte mich bewusst von Lernspielen abgrenzen, die es schon länger gibt und die eigentlich auch nichts anderes sind als Matheaufgaben. Aber anstatt, dass man eine Note am Schluss bekommt, bekommt man irgendwie Punkte und die wackeln vielleicht noch ein bisschen und haben ein lustiges Geräusch dabei. Sondern ich wollte mit dem Spiel die intrinsische Motivation ansprechen. Denn wenn sich ein Kind, Jugendlicher, Erwachsener, wer auch immer hinsetzt, um zu spielen, dann ist das meistens intrinsisch motiviert. Man hat einfach Lust drauf und man macht das mal. Und deswegen wollte ich, dass das Spiel in erster Linie Spaß macht. Deswegen habe ich es in einem lustigen und kindgerechten Piratenaffen-Setting angesiedelt, sicher auch von Monkey Island inspiriert, was ich damals gespielt habe. Man spielt also zwei Piratenaffen und die reisen durch die Kokoskaribik und deren Motivation ist es, Schätze zu finden. Also Mathematik ist da noch gar nicht, in dem ersten Setup noch gar nicht gefragt. Und naja, wie finden sie Schätze? Sie haben Schatzkarten, auf denen die Position von Schätzen vermerkt ist und die Position der Schätze finden sie raus, indem sie sich von bestimmten Marken, also zum Beispiel dem Totenkopffelsen, eine bestimmte Anzahl Schritte nach Osten, Westen, Norden, Süden bewegen. Lernt man einmal die Himmelsrichtungen, die übrigens auch interessanterweise in der Grundschule im Mathe unterrichtet werden, zumindest in manchen Bundesländern. Und irgendwann wird dann so die Geometrie ganz langsam eingeführt, indem sie Formen erkennen müssen. Also erstmal ein Dreieck vom Viereck unterscheiden ist jetzt noch nicht so schwierig. Aber in späteren Levels muss man zum Beispiel ein rechtwinkliges Dreieck von einem gleichseitigen Dreieck unterscheiden. Man muss Strecken zeichnen und an deren Schnittpunkt befindet sich der Schatz. Also es wird ganz, ganz langsam eingeführt und die geometrischen Aufgaben sind das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist immer noch, Schätze zu finden. Also wenn man am Schluss Mathe ein bisschen gelernt hat und vor allem die Himmelsrichtung, also gerade auch die Erwachsenen haben wir häufig Osten mit Westen verwechselt und den Radius mit dem Durchmesser. Und wenn das ein bisschen hängen geblieben ist und wenn die Kinder dann im Unterricht sitzen und vielleicht Geometrie im Unterricht haben und sich positiv daran zurückerinnern, dass sie das vielleicht im Spiel schon mal gesehen haben oder vielleicht sogar im Spiel dann merken, hey, was ich in der Schule mal gelernt habe, das hilft mir jetzt in diesem Spiel weiter, dann ist das aus meiner Sicht erfolgreich. Ich möchte den sozusagen begleiten zum Schulunterricht, möchte so einen positiven Eindruck hinterlassen, den das Kind von diesem doch ein bisschen trocken und langweiligen Fach Mathematik vielleicht hat.
Ja, Mathe, da merkt man schon, wir sind schon mal bei einem Unterrichtsfach. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Was ich total spannend fand, weil Mathe kann man sich jetzt noch gut vorstellen als Computerspiel, Mathe hängt irgendwie auch mit Programmieren und Computern zusammen, ist aber, was sich Herrn Piasecki angeschaut hat zum Beispiel, und zwar Games mit Religion kombiniert. Wie hängt denn das zusammen?
Das hängt sehr vielfältig miteinander zusammen. Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hat ja als Kernherausforderung für das Kinder- und Jugendalter definiert oder formuliert die Notwendigkeit zur permanenten Qualifizierung, zur Selbstvergewisserung und zur Selbstpositionierung in der Gesellschaft. Und da spielen Medien, auch interaktive Medien, dieser Begriff hat den Vorteil, dass man nicht immer von Games spricht oder von Spielen, die ja schon so ein bisschen negativ oft determiniert sind. Also interaktive Medien spielen da eine sehr große Rolle, denn man wird heute über Medien sozialisiert, man lernt über Medien und man lernt insbesondere, Stichwort Religion, religiöse Weltanschauungen kennen, nicht mehr nur durch die heimatliche Kirchengemeinde, in den neuen Bundesländern ist das ja eher selten der Fall, oder über das religiöse Elternhaus, sondern man lernt Weltanschauungen, fremde Weltanschauungen kennen über interaktive Medien, über Spiele, aber eben nicht nur als Spieleinhalt, also sage ich jetzt bewusst, niemand geht hin und kauft sich beispielsweise aktiv ein Left Behind in den Vereinigten Staaten, weil er sagt, ich will jetzt mal ein missionarisches Spiel. Das ist ja eher selten, sondern ich erlebe religiöse Bekenntnisse möglicherweise als Mitspieler in einem Clan, der ein Shooterspiel spielt und die Mitspieler in meinem Shooter sind möglicherweise aus aller Herren Länder oder Damenländer. Ne, manchmal kann man das sehen mit den Landeskennungen hinter dem Namen. da lerne ich sowas kennen. Da lerne ich gefühlsbetonte oder da lerne ich religionsaufgeladene Gefühlsaufwallungen kennen, wenn jemand flucht beispielsweise. Da lerne ich gerade insbesondere in Spielen religiöse Symbolik kennen. Es gibt wohl kaum ein Fantasy-Spiel, das nicht voll ist mit Religion, aber eben auch andere Spiele wie Mass Effect, also Science-Fiction-Settings sind voller Religion. Religion ist überall. Ja, mich hat ehrlich gesagt, als ich meine Habilitation beendet habe, 2015 in einer Uni Kassel, mich hat gewundert, dass noch kein Mensch sich dafür interessiert hat. Ja, und seitdem werde ich angefragt von Kirchens- und Religionsgemeinschaften, auch von islamischen, die mich fragen, was ist da eigentlich los, was passiert da eigentlich? Also das Interesse ist groß, aber vor allen Dingen auch die Unkenntnis ist groß, die Angst ist groß und Angst ist immer ein ganz, ganz, ganz schlechter Ratgeber.
Als wir jetzt das Vorgespräch hatten und eben über den heutigen Tag uns auch gesprochen haben, war der angesprochene Halle-Attentat noch gar nicht so lang her. Und mir war es total wichtig, weil ich zum Beispiel auch zu denen gehört habe, die dann darüber nachher einen Kommentar geschrieben haben, was jetzt auch die Gamer-Szene angeht in Bezug zu dem Halle-Attentat, was mir persönlich total wichtig irgendwie zu sagen, hey, da sind rechtsextreme Leute, klar, die vielleicht Gamer sind, aber so ein Spiel selber macht jemanden erstmal, also vermittelt diese ganzen rechtsextremen und antisemitischen Werte nicht. Man wird nicht, wenn man das Spiel spielt, plötzlich genau zu so jemandem. Und sie haben mir davon erzählt, dass man natürlich vielleicht ein Spiel trotzdem, auch wenn jetzt COD, also Call of Duty und verschiedene das aktuell nicht vermitteln, es da trotzdem auch eine Studie gibt, dass man natürlich so einen Einfluss nehmen könnte, wenn man Böses will.
Man kann natürlich Spiele genauso instrumentalisieren, wie man einen LKW instrumentalisieren kann, wie man ein Jugendbuch instrumentalisieren kann. Spiele sind ein Kulturgut, stehen in einer Linie mit Höhlenmalereien und der Lagerfeuererzählung, also die großen Narrationen der Menschheitsgeschichte sind ja immer transferiert, transportiert worden, übersetzt worden in neue Erzählformen, in neue Sprachen, in neue soziale Kontexte. Also natürlich, selbst ich muss es mal andersrum sagen, also das Erschreckende an der Äußerung des Innenministers ist ja, dass er erschrocken war. Dass er erstaunt war. Ich habe vor, glaube 2-3 Jahren in Bayern mal einen Vortrag gehalten über die Möglichkeit, Unterhaltungstechnologien und übrigens auch Spiele für die Terrorvorbereitung zu nutzen. Und selbstverständlich ist das möglich. Also ich habe doch mit Spielen wundervolle Möglichkeiten. Es ist ja auch schon gemacht worden. Also nehmen wir den Amoklauf in München. Ali Davoudi beispielsweise hat über Facebook einen kostenlosen Cheeseburger, glaube ich, ausgelobt und hat also quasi über Unterhaltungs- oder soziale Netzwerke, also Möglichkeiten, die Menschen zur Unterhaltung, zur Selbstbelustigung nutzen, andere Menschen eingeladen zu einem Ort, wo er dann einen Anschlag durchführen wollte. Ich habe in Spielen geschlossene Chaträume, die ich nutzen kann, um mich zu verabreden. Das sind nicht die großen Spiele, denn natürlich sind die großen Spiele, die ganz bekannten, weltweit erfolgreichen Spiele, im Visier der großen Nachrichtendienste. Sondern wo man das machen kann, wo man sich verabreden kann, das sind eher die kleineren, die unbekannteren Tools. Ich kann, Stichwort, ich will das gar nicht so weit ausformen, ich will ja auch nicht Leute auf eine falsche Idee bringen, aber beispielsweise nehmen wir das Thema Gold Farming. Wo kommen denn die großen Inhalte her, die Levels, die Avatare, die hochgelevelt wurden, die sie auf eBay kaufen können oder die Server? Die kommen teilweise aus Ländern wie dem Kosovo oder Pakistan, wo kleine Kinderfabriken sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als gegen ein paar Pfennige, ein paar Cents, immer eine Taste drücken, damit man einen verkaufbaren Charakter, einen Avatar erzeugt, den dann irgendjemand für Geld verkaufen kann. So, wo landet das Geld? Also das sind die schwarzen Kanäle, die Sicherheitsbehörden sich anschauen müssen. Das sind so die Merkmale, wie man Spiele nutzen kann. Also das ist für mich erschreckend, dass der Innenminister dann sagt, offen gestanden, muss man überlegen, konfligiere ich damit? Nö, ich bin ja beim Land NRW. Also anscheinend bin ich als Minister in meiner Gaming-Kompetenz so wenig entwickelt, dass ich erstmal wieder die große Keule raushole. Denn das kennen Gamer seit den 80er Jahren. Hat der Fromme auch schon darauf hingewiesen.
Genau, und an Herr Fromme soll jetzt auch die nächste Frage nämlich gehen, denn, und das wollen wir ja eigentlich hier vermitteln, wir wollen natürlich beziehungsweise eigentlich auch besprechen und thematisieren, weil eben viele Leute so diesen negativen Blick auf die Spiele haben, dass es eben auch sehr viele positive Seiten gibt, weshalb es auch Sinn macht, sich im Unterricht mal genauer damit zu beschäftigen. Und zwar hat Herr Piasecki ja gerade schon gesagt, ganz viele unterschiedliche Länder kommen da zusammen, die sonst vielleicht nie zusammenkommen würden. Und in unserem Vorgespräch hat Herr Fromme zum Beispiel auch angemerkt, da kommen nicht nur unterschiedliche Länder zusammen, sondern man hat auch die Chance, dass unterschiedliche Schichten oder Leute, die vielleicht sonst gar nicht an Jugendlichen auch aufeinandertreffen würden, da hinkommen. Erzählen Sie doch mal davon.
Also das ist ja das Schöne beim Internet nach wie vor, bei allen Risiken, auf die ich ja auch hingewiesen habe, dass es die Möglichkeit eröffnet, eben mit, also ortsunabhängig soziale Kontakte aufzubauen. Was ich am Anfang vielleicht gar nicht sehe oder weiß, sondern was sich erst im Nachhinein nach und nach herausstellt. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen. Was wir eben auch aus der Nutzerforschung wissen, ist, dass das Computerspielmedium eben keines ist, was nur Gymnasiasten erreicht, sondern was eben eigentlich alle Bevölkerungsgruppen, vielleicht sogar diejenigen, die wir so in sozialpädagogischen oder schulpädagogischen Kontexten nicht gut erreichen, dass die dort sind und dort teilhaben in einer bestimmten Art und Weise. Vielleicht nicht so prominent, nicht als die Hauptakteure, die dann eigene Inhalte produzieren, aber das müsste man sich tatsächlich mal genauer angucken. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Medium, was zumindest beim männlichen Jugendlichen sozusagen quer durch alle Schichten irgendwie attraktiv ist und insofern eine Riesenchance böte, altersorientiert oder lebensweltorientiert, wie das in der Sozialpädagogik heißt, Anknüpfungspunkte zu finden. Also das wäre so ein Punkt. Ich würde aber noch mal so einen dazu ergänzen. Also diese Annahme, dass Computerspiele nur dann wertvoll sind, wenn sie pädagogische Funktionen übernehmen, die würde ich zurückweisen. Also da würde ich nochmal ganz grundsätzlich sagen, Spiel ist immer pädagogisch wertvoll, also von sich aus. Also ganz meinetwegen, wie Schiller schon gesagt hat, ne? Der Mensch ist da, Mensch, wo er spielt und nicht, wo er sozusagen nur Zwecke erfüllt, funktioniert, sondern da, wo er sich neu erprobt, neu entwirft. Und das geht auch im Computerspiel. Und von daher würde ich erstmal sagen, unabhängig von jeder pädagogischen Zielsetzung, besser Geschichte, besser Religion, andere Zugänge zu anderen, also alles gut, kann man alles machen, aber ich würde das immer erstmal sozusagen auf einer viel grundlegenderen Ebene verteidigen, ne, dass wir spielen und dass das auch wichtig ist. Und zwar gerade auch in einer Gesellschaft, in der sozusagen Orientierung und wo gehe ich hin, was will ich eigentlich nicht mehr so klar sind, sondern eben eine Aufgabe sind, mit der ich mich beschäftigen muss. Da sind also solche Erprobungs- und Spielräume umso wichtiger. Also Winnicott hat das mal so intermediäre Räume genannt. So was brauchen wir. Das wäre nochmal so sozusagen ein Plädoyer, das nicht nur unter dieser instrumentellen Perspektive, sage ich mal, zu sehen.
Ja, gerade zu dem Punkt auch nochmal, um den es auch in Ihrem Vortrag gerade eben ja auch schon mal ging. Ja, vor allem Jugendliche oder auch Kinder spielen natürlich Spiele und deren Eltern sind da manchmal vielleicht gar nicht so in der Thematik drin, weil sie die Spiele selbst nie gespielt haben, weil vielleicht die Spiele eigentlich noch nicht für ihr Alter sind, aber sie bei größeren, älteren Bekannten diese Spiele vielleicht spielen. Und deshalb ist es total wichtig, dass zum Beispiel es das Flimmo-Projekt gibt. Das ist das von Michael Gurt, wo auch Eltern einfach beraten werden in der Frage Kinder und Computerspiele. Da führen Sie super, super viele Gespräche. Was raten Sie denn da Eltern zum Beispiel?
Ja, vielleicht als erstes, der Flimmo ist ja ein sehr wichtiger ein sehr wichtiges Instrument zur Elternberatung im Hinblick auf Medienerziehung. Wir haben jetzt im Schwerpunkt nicht unbedingt die Spiele, sondern eher sozusagen das Bewegtbildangebot, mit dem sich Kinder und Kinder hauptsächlich beschäftigen. Und wie ja vorhin schon angesprochen war, die konvergente Medienwelt, da ist es natürlich anders als früher nicht mehr so, dass man einzelne Medien sozusagen sich anguckt und dazu eine Beratung macht. Das geht alles ineinander über, ne? Also die, was weiß ich, Ninjago, Lego-Serie gibt es als Game und es gibt die verschiedenen Levels dann als Spin-off und was weiß ich. Also es geht sehr viel ineinander über. Insofern ist das Thema Games beim Flimo nicht so zentral. Nichtsdestotrotz, ich glaube, was ein Leitbild ist oder ein ganz wichtiges Ziel des Flimo ist, die Sichtweise der Kinder den Eltern zu vermitteln. Also den Eltern letztendlich zu sagen, hier guckt darauf, was fasziniert eure Kinder an bestimmten Inhalten, an Figuren, an Geschichten. Warum ist es so? Versucht es nicht abzutun, sondern euch dann ein Stück weit hineinzuversetzen und da einfach in Dialog zu kommen. Denn aus unserer Sicht ist eine gelingende Medienerziehung eher nur über so eine Dialogform in der Familie auch möglich. Das ist mal das eine. Es gibt ein ganz spannendes, relativ neues Projekt, das nennt sich Game Life. Da haben wir Anfang diesen Jahres Elternbroschüren entwickelt, die genau das versuchen, nämlich diese Vermittlung zwischen der Gamer-Perspektive, also der Perspektive von Kindern und Jugendlichen und den ja auch Sorgen und Befürchtungen und Problemen, die Eltern oft mit dem Thema Gaming haben, die sehen, dass da eben sehr viel Zeit drauf geht, die vielleicht auch von Medienberichterstattungen Befürchtungen mitbekommen, dass es Games gewalttätig machen und, bis hin zu Fragen, ja, wie ist das eigentlich mit dem Thema Datenschutz auf den Plattformen bei Steam und Origin und Co., was muss ich da vielleicht beachten? Also lauter Fragen, die sich da Eltern auch stellen und der Versuch ist eben über diese Broschüren, die jetzt zu 8 verschiedenen Themenaspekten, also auch zum Thema Geschlechterbilder zum Beispiel in Computerspielen oder zum Thema Geld und Games, also Frage nach Abzockfallen oder nach auch dieses Lernen mit digitaler Währung auch umzugehen, also lauter Aspekte, die einfach im Familienalltag aufploppen, da Eltern einfach auch eine Orientierung zu geben und Ansatzpunkte mit den Kindern und Jugendlichen in Gespräch zu kommen und da vernünftige Regelungen zu finden. Das Ganze wird jetzt übersetzt sozusagen in 3-minütige Videoclips. Wir wollen in 8 Clips letztendlich diese Thematiken so anschaulich und möglichst unterhaltsam verpacken, dass wir eben auch Eltern erreichen, die vielleicht sonst nicht unbedingt Abnehmer von solchen Beratungsinstrumentarien sind. Also das ist gerade unsere Hauptbaustelle, würde ich sagen. Und ich finde die Diskussion total spannend. Also sie hat sehr viele unterschiedliche Aspekte. Ich habe mir vorhin noch mal gemerkt zum Thema E-Sport, dass das ja noch mal eine Fragestellung ist, die zum einen unter diesem aus meiner Sicht ein bisschen leidigen Aspekt ist, E-Sport wirklich Sport derzeit diskutiert wird. Wir hatten vor 3 Wochen in Nürnberg mit dem Medienzentrum Parabol eine Fachtagung genau zu dem Thema, wo auch der Präsident des Bayerischen Jugendrings mit dabei war und von Bayerischem Sportverbund und so weiter, wo es letztendlich im Kern um die Frage ging, wie ist das einzuschätzen, das Phänomen E-Sport, ist das überhaupt was Förderung braucht oder ist es nicht vielmehr so, dass sich die Jugendlichen ja sowieso selbst organisieren und was soll man da in pädagogischer Hinsicht überhaupt dazwischen fuhrwerken? Und das waren auch tatsächlich spannende Fragen und bei dem Thema hat sich gezeigt, dass die Frage, ob es wirklich Sport ist oder nicht, für uns in dem Bereich gar nicht so entscheidend ist, sondern letztendlich diesen Aspekt, welche Kompetenzen können denn gefördert werden. Da schließt sich aus meiner Sicht wieder der Kreis, dass eben da auch zu Gast waren ein E-Sport-Team, das in Nürnberg die Franken Finals selbst organisiert hat und da einfach berichtet hat, wie sie, was da notwendig war, wie sie sich organisiert haben, wie sie Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, wie sie versucht haben, auch mit dem Hersteller des Spiels, also League of Legends, haben die da gemacht, in Kontakt zu treten, um da auch einen eigenen Server zu bekommen und. Also da ging es sehr viel um handfeste Fähigkeiten und Fertigkeiten, die da auch ja, eine Rolle spielen. Und insofern fanden wir das einfach eine sehr faszinierende Diskussion dann auch mit den Jugendlichen. Und ich denke, das ist ein Aspekt, der auch in diesem pädagogischen Diskurs eine wichtige Rolle spielen sollte.
Auf jeden Fall. Deshalb hat ja vorhin Herr Fromme auch schon angesprochen, okay, man müsste sich genau mit diesen ganzen Spielen auch nochmal genauer beschäftigen, auch in einem pädagogischen Kontext. Dass jetzt erstmal Eltern da die Hoheit haben natürlich und vielleicht nicht wollen, dass der Lehrer sich mit den Schülern vielleicht COD oder so anschaut. Finden Sie das dann eigentlich noch alters oder finden Sie das eigentlich noch so, ja, ich weiß nicht, schon noch so 2019 schon? Oder müssen wir das nicht eigentlich ändern und sagen oder öffnen und sagen, okay, die Lehrer dürfen das vielleicht auch mal betrachten. Müssen wir daran was ändern?
Das ist für mich eine etwas schwierige Frage, weil auch in dieser Diskussion in Nürnberg wurde gesprochen von der gläsernen Decke. Also was sozusagen, wenn es um den E-Sport ging, war die Stoßrichtung, dass wenn man sich das in einen pädagogischen Kontext stellt, zum Beispiel, dass eben solche Turniere wie League of Legends pädagogisch begleitet und unterstützt werden, weil es halt auch eine 12er Freigabe hat, das Spiel bei Call of Duty oder beziehungsweise Counter-Strike. Sieht es da wieder anders aus, das ist eben 16er Freigabe und ja, die sozusagen, wer die Entscheidungshoheit hat, welche Spiele gespielt werden, das ist im Moment noch klar bei den Eltern. Ich denke, da müsste man eben, ich bin schon der Meinung, dass man daran rütteln sollte. Die Frage ist halt, oder das muss man auch ganz klar sehen, da ist eine medienpädagogische Forderung vielleicht ganz gut, aber letztendlich liegt die Entscheidung natürlich woanders.
Genau, denn E-Sport kann auf jeden Fall ja auch eine Möglichkeit sein, sich außerschulisch eben mit Computerspielen einfach auch zu beschäftigen. Vielleicht, Herr Boronczyk, für alle die jetzt auch nicht wissen, wie läuft es in den E-Sport-Vereinen ab, wie funktioniert es überhaupt, was macht man da zusammen, vielleicht geben Sie da einfach mal so einen Einblick, um genau auf die Punkte, die Herr Gurt auch gerade gesagt hat, einzugehen, was vielleicht auch so das Positive ist. Man sitzt ja nicht nur vor einem Bildschirm und zockt einfach und hat halt Spaß, sondern da steckt natürlich auch noch viel mehr hinter.
Ja, dazu muss man erstmal verstehen, dass Gaming und E-Sport ist eine klare Differenz dazwischen. Das heißt, wir bewegen uns in dem Bereich, dass es sich um eine Sportaktivität handelt. Das heißt, man muss natürlich auch erstmal an den Punkt kommen, durch regelmäßiges Training, dass man überhaupt mit einem Team zusammen interagieren kann und dort eventuell sogar später LAN-Events besucht oder etc. pp. Das heißt, dieser Weg dahin ist natürlich erstmal eine Trainingsstrecke. Wenn man den dann geschafft hat und dann vielleicht ein Team gefunden hat, geht ja die Arbeit eigentlich erst richtig los. Dreimal die Woche hartes Training. Ne? Das heißt, man muss sich regelmäßig Taktiken einprägen, neue Taktiken generieren, zusammen im Team besprechen. Ne? Das ist ein großer Aspekt davon. Dann geht das natürlich auch weiter. Man muss sich auch selber vermarkten. Vielleicht will man später mal eigene Trikots haben oder eine Webseite. Ne? Die Teams wollen sich ja natürlich auch so ein bisschen nach außen hin präsentieren. Dafür muss man natürlich auch relativ zeitig schon anfangen, eine Reichweite zu entwickeln. Also in jedem Team steckt so ein kleiner Social Media Manager, ja? mal leinhaft ausgedrückt. Und natürlich hat jeder in dem Team auch gewisse Aufgaben. Ne? Das ist, und davon gibt es auch wirklich immense Aufgaben. Wie bei einem komplexen Unternehmen muss vom Prinzip her jeder genau seine Aufgabe kennen und die natürlich auch realisieren. Und das können wir natürlich deswegen, weil sich halt von Anfang an rauskristallisiert, der Spieler zum Beispiel ist extrem gut, ich sage mal, einen Artikel formulieren und kümmert sich dann zum Beispiel um Twitter. Der Spieler ist zum Beispiel extrem gut in Taktiken entwickeln, wird vielleicht später sogar Teamleader, das heißt, er muss innerhalb des Spiels auch schnell Entscheidungen treffen können, auch aufgrund von Vielzahl von Informationen, die er in kurzer Zeit auch kriegt, interagieren können. Und das ist auch so ein großer Punkt. E-Sport ist nicht so einfach, wie es klingt. Die meisten Jugendlichen denken, ach, ich mache jetzt mal E-Sport, weil die Twitch- und YouTube-Stars, die machen das, ja. Und dann stehen sie an dem Punkt und sehen, oho, hier muss ich ja wirklich anpacken. Ja? Und das ist natürlich so ein großer Knackpunkt. Aber wenn man den überwunden hat, dann geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ja, ich hoffe, ich konnte damit was beitragen.
Ist das denn was, wofür viele Eltern schon Verständnis zeigen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige Eltern bestimmt auch kommen und sagen, mein Sohn, das ist aber die beste Ausrede aller Zeiten, dass du E-Sportler wirst, nur um mindestens 3-mal die Woche vom PC zu hängen.
Das ist eine schöne Aussage. Im Gegenteil, also ich habe zum Beispiel mit vielen jüngeren Teams, mit denen ich mich unterhalten habe, kam mir eigentlich, ich betreibe auch selber zwei eigene Teams. Ein Team, da ist sogar, sind relativ viele Junge dabei, also 16 Jahre. Und im Gegenteil, die Eltern sagen, Junge, wenn du das machen willst und denkst, dass es richtig ist, dann mach das. Also das ist die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe. Dieser, ich sag mal, der böse Vater, der im Hintergrund steht und Junge, mach was. Ich glaube, das ist auch so eine etwas ältere Geschichte und die ist auch nicht mehr wirklich zu sehen, aus meiner Erfahrung. Ne? Kann natürlich bei anderen auch anders aussehen. Aber ich würde sagen, die Eltern, ich weiß nicht, ob sie wirklich verstehen, was ihre Kinder machen, aber sie sagen auf jeden Fall, wenn dir das lieb ist, mach das. Das finde ich auch gut.
Ja, dann würde ich genau an dieser Stelle, ich glaube, man konnte jetzt schon einen recht guten Einblick in auch all diese Vielfältigkeit vom Thema Games und Computerspiele und so auch bekommen, einfach mal so die Möglichkeit geben, dass Fragen aus dem Publikum auch erstmal gestellt werden können. Da sehe ich gleich eine. Wenn jemand genau ein Mikro hinbringt, das wäre perfekt.
Danke. Ich habe eine Frage vielleicht einfach mal in die Runde, aber vor allem an Sie, Herr Dr. Fromme. Wie müssten die Rahmenbedingungen sein, wenn man jetzt zum Beispiel die narrativen oder dramaturgischen Elemente eines Spiels aufarbeiten will, wie man es zum Beispiel im Deutschunterricht auch schon mit Büchern oder Filmen tut? Also wenn ich an meinen eigenen Unterricht zurückdenke, haben wir auch Themen behandelt, die definitiv, während sie in einem anderen Medium untergebracht wären, einer intensiven Altersbeschränkung unterliegen würden. Genau, und da würde ich mich für interessieren.
Naja, grundsätzlich kann man natürlich die Geschichten, die in der Literatur zu finden sind, auch in anderen Medien wiederfinden. Ne? Also in Filmen, teilweise auch in Computerspielen. In Computerspielen kommt was dazu. Also da wird bei vielen Spielen es nicht reichen, nur die Geschichte zu analysieren, sondern man muss im Grunde auch sowas wie die Gameplay-Mechanik oder sowas mit in den Blick nehmen. Das wäre sozusagen etwas, was wir zusätzlich eigentlich lernen müssen. Also wie ist eigentlich das Regelsystem, wie funktioniert das eigentlich? Und das ist ja nochmal so eine eigene Ebene von Lernen. Also im Grunde bestehen viele Spiele, wenn man sie das erste Mal spielt, darin, dass man versucht, erstmal rauszukriegen, wie läuft das überhaupt? Also was sind eigentlich die Regeln? Was sind die Voraussetzungen dafür? Man kann das machen in Schulen unter verschiedenen Aspekten. Das passiert ja auch. Also das Beispiel, was der Kollege für Religion gesagt hat, gibt es für das Thema Geschichte beispielsweise auch, dass also Geschichtsbilder in Computerspielen, interessiert die Geschichtsdidaktiker zunehmend und die Geschichtslehrer, weil sie feststellen, okay, das Bild von Geschichte ist bei einigen Schülern eher durch Assassin's Creed und irgendwelche Anno-Serien oder sonst was geprägt als durch unseren Unterricht. Also Geschichtsbilder vermitteln sich über Computerspiele. Kann man jetzt darüber sich beklagen oder man kann sagen, gut, greife ich auf und jetzt gucken wir mal, wie ist denn eine bestimmte Epoche in einem Spiel dargestellt, sowohl narrativ als auch als Szenario im Hintergrund, als auch im Regelwerk. Und dann kann ich vergleichen mit anderen Medien. Ne? Also Geschichte basiert ja immer auf Medien, soweit wir nicht bei Zeitzeugen sind. Selbst das ist ein Medium, ein mündliches Medium. Das kann man machen. Es gibt auch methodisch einige Vorarbeiten da. Also Daniel Kringel hat mal eine schöne Doktorarbeit dazu geschrieben, etwas viele Methoden, aber man kann sich, das ist so ein Set von Methoden, wie kann ich das analysieren? Kann man sich bedienen und kann das nutzen. Wir selber machen das mit unseren Studierenden auch. Also Analyse von Computerspielen unter verschiedenen Perspektiven gibt es inzwischen ein gewisses Repertoire. Also es ist nicht mehr so, dass wir da bei Null anfangen müssten. Die Rahmenbedingungen, okay, man muss die Spiele natürlich dann irgendwie kennen und muss überlegen, wie kriege ich das in so einen 45-Minuten-Rahmen rein oder in welchem Rahmen kann ich das machen, wenn ich es in der Schule machen will. Oder das sind so die Herausforderungen. Ne? Und ja, klar, wenn es eine Altersfreigabe von XYZ hat und meine Schulklasse ist aber jünger, dann brauche ich im Moment einen Zettel von den Eltern oder eben die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich so angeregt hatte, ein bisschen leichtsinnig. Ja. Ich weiß nicht, ob das befriedigt als Antwort, aber es ist machbar, aber es ist nicht kein Selbstläufer. Ich würde alle dazu ermutigen, andere Artikulationsformen als Text ernst zu nehmen und auch dafür angemessene Zugänge zu entwickeln. Also unsere Welt kommuniziert hauptsächlich über Bilder inzwischen, über auch audiovisuelle Formen der Kommunikation, und das sollte viel stärker natürlich auch berücksichtigt werden, was nichts gegen Lesen, Schreiben und Rechnen aussagt, sondern einfach nur die Art der Kommunikation ist vielfältiger geworden. Wir können uns darauf nicht mehr beschränken, Lesen, Schreiben und Rechnen.
Wollen Sie dazu noch was sagen?
Könnte ich, ja. Man kann Computerspiele oder man muss Computerspiele nicht einfach lediglich als Werkzeug oder als Storygeber einsetzen im Unterricht. Also man muss es nicht thematisieren im Rahmen einer Lehreinheit. Man kann es beispielsweise auch als Aufhänger nutzen. Wenn ich meine Erstsemester beglücke mit einer Einführung in das politische System und wir die Gesellschaftsverträge besprechen, dann wissen relativ wenige in der Gruppe, wer jemals Thomas Hobbes war oder wer Machiavelli war. Wenn ich aber sage oder das zulasse oder das anrege, dass Menschen ihre popkulturellen Erkenntnisse reinbringen, dann fällt denen plötzlich ein, Mensch, Machiavelli, der war doch in Assassin's Creed, den gab es wirklich? Ja, und wenn man das ernst nimmt und dann anspricht und sagt, ja, interessante Idee, wo kennen Sie denn Jon Snow noch her? Ah ja, Game of Thrones, ne? War aber auch ein Arzt im 19. Jahrhundert, der sozialgeografisch oder ganz interessante Impulse für die Sozialgeografie angebracht hat. Also was ich damit sagen will, ist, wenn man auch als Pädagoge offen ist für die popkulturellen Vorkenntnisse von Menschen, wenn man in der Lage ist und bereit ist, die aufzugreifen, dann kann man auch einen Mehrwert erzeugen für die gesamte Gruppe. Man merkt nämlich, ich merke dann, wenn ich das ernst nehme und nicht einfach wegtue, so abwische, ja, ne, kommt doch weg mit eurer Popmusik oder so. Ich merke, dass sich Blicke innerhalb meiner Studierenden plötzlich erheben, die ansonsten den ganzen Tag auf den Boden gerichtet sind. Gerade bei so spannenden, sexy Themen wie Soziologie oder Politikwissenschaften. Ja? Nur übertroffen von Physik. Ja? Aber ich hatte einen sehr guten Geschichts- und Physiklehrer damals in meiner nordrhein-westfälischen Gesamtschule, und der fing immer an, uns zu erzählen, wie man das praktisch nutzen könnte, um etwas zum Krachen zu bringen. Da waren wir alle wach, wir waren alle beim Thema. Und dann kam er mit den Theorien, dann waren wir aber im Feld. Was mich übrigens ein wenig an der Diskussion wundert, ist übrigens auch an der Fragestellung. Wir reden über Jugendkultur. Spätestens seit 2007, seit jeder über Smartphones eigentlich ein Gamer ist, ist ja Gaming auch ein jugendübergreifendes oder alters- oder generationsübergreifendes Medium geworden. Gespielt wird auch in den Altersheimen. Ja, und wenn ich mir als Vielautofahrer anschaue, wie sich gefühlt das Verkehrsverhalten in den letzten 20 Jahren verändert hat, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viele ältere Verkehrsteilnehmer so rücksichtslos fahren, wie sie heute fahren, weil sie vor 5 Jahren oder aktuell sogar noch irgendwas spielen. Also warum tun wir immer nur so, als wenn das eine Herausforderung für die Pädagogik wäre oder als wenn wir als Pädagogen die armen Kinder und Jugendlichen schützen müssen? Die sind möglicherweise viel fitter als wir und würden uns, wenn wir das zuließen, den Spiegel vorhalten und sagen, ihr seid so viel schlauer, schaut doch mal, wie rücksichtslos ihr seid. Deswegen, vielleicht könnte man da auch nochmal drüber sprechen. Also ich habe, als ich 7 Jahre Professor in Kassel war, hatten wir hinter unserer Hochschule ein großes Altersheim. Und da habe ich dann immer auch mal, weil wir Sozialarbeit gemacht haben, immer auch mal dort mit den Einziehungsberatern gesprochen in diesem Altersheim. Und die haben mich übrigens mal auf den Punkt gebracht zu sagen, Herr Piasecki, vergessen Sie alles, was mit dem Thema Rentnerbeige zu tun hat. Die Leute, die heute bei uns einwandern in unsere Zimmer im Altersheim, das ist die Rolling Stones Generation. Die ticken ganz anders, die hören ganz andere Musik. Da haben wir ganz andere Probleme, die zu beschäftigen. Wir müssen eher gucken, dass die nicht Dummheiten machen. Ja, also das könnte man auch unter einem pädagogischen Gesichtspunkt sich auch nochmal anschauen.
Ja, total spannender Ansatz. Vielleicht Nicht, um zu sagen, dass irgendjemand hier Teil des Altersheims ist oder auch nicht. Aber man sieht gerade an den Leuten, die auch heute hier sind, dass das Publikum total gemischt ist. Also ich würde sagen, dass total viele unterschiedliche Altersstrukturen auch hier sind. Und wir können ja einfach mal nur mal kurz abstimmen, wer von uns sozusagen spielt und wer nicht. Hebt doch einfach mal die Hand, wer sagen würde, dass er ab und an und wenn es Candy Crush ist oder wenn es von mir aus auch Assassin's Creed oder so ist, dass er einfach mal die Hand hebt, wenn er mal spielt. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Großteil der Leute, die hier irgendwie auch im Saal ist. Ich glaube, schon alleine daran merkt man genau das, was Herr Piasecki aber auch sagt. Das ist nicht nur so ein jugendkulturelles Ding, oder? Also würdet ihr mir da zustimmen, beziehungsweise ihm, der das ja vorher aufgemacht hat?
Ja, ja und nein. Also es ist halt, ich glaube schon, dass das Spiel der Älteren ein anderes ist. Also die Candy Crush-Spieler oder Handyspieler spielen. Also es gibt die Unterscheidung Casual Gamer und Heavy Gamer oder andere Formen. Und die, die wirklich Fan sind, und das sind meistens jüngere Leute und die sind anders involviert. Also von daher klar, das Computerspielen ist schon ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber das ist, betrifft nicht Let's Play, das betrifft nicht E-Sport, das betrifft nicht alle Formen, mit denen sich Jugendliche beschäftigen. Da gibt es schon noch, also das muss man einfach differenzierter sehen. Man kann natürlich sagen, ja, das Durchschnittsalter ist inzwischen über 30, stimmt. Aber das Durchschnittsalter sagt dann auch relativ wenig über die Unterschiede. Auch geschlechtsspezifisch gibt es immer noch deutlich unterschiedliche Präferenzen. Also die ganzen Actionspiele, da sind, findet man eher wenig Frauen. Ne? Es gibt ein paar Frauenclans, die sich damit auch so ein bisschen hervortun und auch gerade daran Spaß haben, dann die Jungs so ein bisschen zu ärgern. Aber das, im Durchschnitt gibt es ja eben doch deutliche Unterschiede. Also von daher, ja, es ist ein bisschen breiter, aber das ist nicht das, was sozusagen die Jugendkultur oder die Computerspielkultur so in dem Bereich betrifft, die ich so meinte.
Herr Gurt, genau ist
ja,
das.
Mich juckt es hier an der Stelle ein bisschen in den Fingern, weil die ich denke, dass, wenn ich jetzt wieder aus meiner medienpädagogischen Ecke komme, dass es wichtig ist, gerade weil die Games einerseits jugendkulturelles Phänomen sind, dass man eben Jugendlichen Räume eröffnet, um auch sich über Games, über verschiedene Facetten von Games, auch vielleicht Probleme, problematische Facetten auch auszutauschen, sich da in eine Diskussion zu kommen, da vielleicht auch Potenziale für sich selber auch zu entdecken, auf die man vielleicht zunächst mal nicht kommt, vielleicht auch Anregungen bekommt, selber aktiv zu sein. Also letztendlich Projekte wie die Computerspieleakademie, die auch in München und Nürnberg gerade so aufgebaut wird, wo im Pixel zum Beispiel in München verschiedene Diskussionsrunden, zum Beispiel Geld verdienen mit Games, war jetzt eine Runde mit Jugendlichen. Also den Jugendlichen auch wirklich Raum zu geben und auch einen Raum zu lassen, für ihre Leidenschaft sozusagen, da auch eine Öffentlichkeit zu generieren oder auch innerhalb ihrer Community eben sich da auszutauschen. Das ist das eine sozusagen, da auch anzuerkennen, dass das Gaming auch ein jugendkulturelles Phänomen ist. Und zum anderen aber auch anzuerkennen, dass das generationsübergreifend eine Kulturtechnik, denke ich, wie Lesen und andere einfach ist. Und dass wir aber alle, glaube ich, noch so in einer Lernphase sind, mit diesen digitalen Medien sozusagen umzugehen. Also die erwachsenen Eltern, Großeltern genauso wie Kinder und Jugendliche. Und dass es da aus meiner Sicht eben auch Impulse braucht, aus der Medienpädagogik eben dieses Orientierungswissen, was Herr Fromme ja auch angesprochen hatte, da weiterzuentwickeln und das vorurteilsfrei zu machen, aber nichtsdestotrotz in unterschiedlichen Bildungskontexten und auch in der Schule solche Fragen wie, ja, wie ist denn das mit dem Datenschutz zum Beispiel beim Gaming, angefangen vom Handy-Game eben bis hin zu den großen Vertriebsplattformen oder wie ist es mit Lootboxen oder ähnlichen Phänomenen, die ja auch immer wieder diskutiert werden, aber ich denke, wo ja, es einfach noch mehr Kompetenz und Orientierungswissen braucht, egal in welchem Alter sozusagen.
Ja, auf jeden Fall schön, wie wir über die eine Frage gerade noch so diese andere Thematik mit aufgegriffen haben. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel drüber zu diskutieren. Ich bekomme aber schon so Blicke, dass ich auf die Uhr gucken soll. Und genau deshalb würde ich, und das ist ja auch die Idee bei all den Panels hier, nochmal versuchen, auch wenn es super schwer ist, so ein bisschen was davon zusammenzufassen für uns auch. Also, Computerspiele finden nicht nur in der Jugend statt, sondern können ganz übergreifend stattfinden, auch wenn sie vor allem auch auf so einem E-Sport-Level und irgendwie auch nochmal ein bisschen anders, intensiver mit Let's Plays und Co. vor allem in der Jugend auch gespielt werden. E-Sport hat aber natürlich da auch jetzt eine enorm große Berechtigung und Bereicherung, weil man auch außerschulisch darüber nochmal einen ganz anderen Zugangspunkt bekommen kann. Und nicht nur außerschulisch, sondern auch in der Schule haben wir viele Beispiele gehört, sei es für den Religionsunterricht, sei es für den Matheunterricht oder Geschichte, wie man sich eigentlich auch mit Games beschäftigen kann, sodass, und ich weiß, dass viele Lehrer hier gerade im Raum sind, es ja vielleicht auch mal eine Überlegung wert wäre, das einfach mal anzupacken. Und das alles darf aber natürlich jetzt nicht nur einfach so passieren, sondern immer im Gespräch mit den Schülern, mit den Jugendlichen, vor allem auch aus Sicht der Eltern zum Beispiel, die sich das jetzt nicht nur als bloße Spielerei abtun sollten, sondern sich damit auch genau auseinandersetzen. Denn nur dann kann man eigentlich verstehen, was da so bei den Jugendlichen passiert, was da so in den Games passiert.
Ich hätte noch zwei Fragen, die an das anknüpfen, was Herr Piasecki vorhin gesagt hat, letztendlich eigentlich dazu, wie Spiele unsere Anschauung von Religion beeinflussen. Würde einfach mal die These aufstellen, dass das wahrscheinlich auch für viele andere Bereiche gilt, wie zum Beispiel Politik, aus dem Grund einfach, wie wir mit Spielen lernen. Also es ist natürlich was anderes, als wenn wir ein Schulbuch lesen, so in Spielen. Ich probiere irgendwas aus, ich beobachte die Konsequenzen, ich kann die Zusammenhänge nachvollziehen, die Systeme, die dem Spiel zugrunde liegen und dadurch aber natürlich auch ein Stück weit die Anschauungen und die Ideologien, die so ein Spiel vermittelt, in dem Sinne, wie es einfach dieses Thema abbildet. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage, die wahrscheinlich am ehesten an Frau Januszewski gerichtet ist. Inwiefern bringt mich das als Entwickler eigentlich in Konflikt, dass ich sage, auf der einen Seite möchte ich dieses Thema der realen Welt möglichst getreu abbilden, um letztendlich zu verhindern, ein verfälschtes Weltbild zu vermitteln. Aber inwiefern möchte ich eigentlich auch auf der anderen Seite immer noch ein Spiel entwickeln, nicht zu sehr von dem eigentlichen Lerngegenstand ablenken und ein Spiel entwickeln, das auch immer noch Spaß macht und nicht langweilig ist, indem es nur die Realität reproduziert. Und ich würde die zweite Frage an der Stelle direkt anschließen. Schließt sich da dann nicht auch der Kreis zu dem, was Herr Professor Dr. Fromme im Impulsvortrag gesagt hat, als er Medienbildung und Medienkompetenz als das oberste Bildungsziel von Computerspielen genannt hat, dass eben gerade die notwendig sind, um dann letztendlich Spiele, Spielsysteme und Spielideologien mich damit kritisch auseinanderzusetzen und hinterfragen zu können?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann, aber ich kann eine kleine Story dazu erzählen. Und zwar war ich vor ein paar Wochen auf einem Democracy Game Jam vom Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert. Und da haben wir natürlich überlegt, wie kann man Demokratie in einem Spiel verpacken, interessant, dass man die Jugendlichen dafür interessiert. So das alte Lied, wie kann man das jetzt machen, dass es irgendwie spannend wird. Und als wir so vor uns hin entwickelt haben, haben wir festgestellt, dass wir das eigentlich gar nicht können selber, als weder als Entwicklerinnen und Entwickler noch als politisch Gebildete, weil man die Realität hätte so sehr vereinfachen müssen, dass man da ganz schnell in Klischees abrutschen würde. Deswegen haben wir das für uns wieder verworfen, dass wir sagen, wir wollen kein Spiel den Jugendlichen vorsetzen, was schon irgendwelche von uns sich ausgedachten Lösungen beinhaltet, wie die Realität zu sein hat, bitteschön. Sondern wir haben dann ein Konversationskartendeck, also es ist nicht mal ein Spiel geworden am Ende, sondern wir haben ein Konversationskartendeck gebastelt mit verrückten Fragen, wie zum Beispiel, wenn die Gesellschaft ein Eintopf wäre, welche Zutat wärst du dann? Um das Nachdenken darüber anzuregen, was für eine Rolle habe ich in der Gesellschaft eigentlich? Und jetzt nicht so ganz so trocken, sondern mit ein bisschen verrückten Fragen. die aber dazu anregen sollen, mal darüber zu reflektieren, ja, was ist denn eigentlich meine Rolle in der Gesellschaft? Und was, wenn die ein Eintopf wäre, was wäre ich denn dann für eine Zutat? Ich glaube gar nicht, dass, also zumindest nicht als reine Entwicklerin, dass wir irgendwelche Antworten liefern können, so von uns aus. Da müssten wir mit Politikern und Politikerinnen zusammenarbeiten und Lösungen erarbeiten. Aber ich habe auch schon in Formaten gearbeitet, wo wir tatsächlich das Entwickeln von einem Spiel als Tool benutzt haben, um mit Jugendlichen über Inhalte zu sprechen. Da war dann das Spiel gar nicht mal so das wichtige Ergebnis. Das wurde zwar dann hinterher veröffentlicht, aber es ist jetzt nicht wichtig, ob das irgendjemand spielt, sondern der Prozess war wichtig, dass wir mit den Jugendlichen über Themen gesprochen haben, zum Beispiel politische Teilhabe. Und diese Thematik, also sie mussten sich erstmal damit beschäftigen, denn um das Spiel sich auszudenken, muss man erstmal in die Thematik reinkommen. Und dann haben sie eben auch darüber nachgedacht, wie kann man das anderen vermitteln. Und dieser Prozess, glaube ich, der ist noch viel wichtiger in so gesellschaftlichen Themen. Also mit Mathe ist es natürlich einfach, kann man einfach Matheaufgaben nehmen, aber alles, was Politik und vielleicht auch Religion angeht, glaube ich, tun wir uns keinen Gefallen, wenn man das irgendwie schon zu sehr festnagelt, sondern vielleicht lieber den Prozess anregt. Also ich möchte hier mitgeben, wer auch immer es im Unterricht irgendwie einsetzen möchte, sich mit Spielen auseinanderzusetzen, gerne auch mal selber was machen. Sei es nur eine Geschichte schreiben für ein Spiel, was niemals entwickelt wird, oder in Scratch ein Quiz entwickeln. Einfach diese Dinge benutzen, um die Kids auch mal zum Nachdenken zu bringen und nicht nur als Konsumenten dahin zu setzen.
Sie haben mir fast meinen Gedanken vorweggenommen. Ich glaube, also ich habe ja auch 10 Jahre Spiele entwickelt. Und ich habe das ganz häufig gehabt, dass große Firmen oder eben auch Bildungsträger gekommen sind und gesagt haben, mach doch mal ein Spiel zum Thema XY. Ne? Also so wie jetzt, mach doch mal eine Demokratiesimulation. Geht es denn wirklich darum, ist das denn nötig? Nein, es ist nicht nötig. Es ist auch gar nicht möglich technisch. Also ich glaube, man muss mal die Vorstellung einfach dekonstruieren, dass ich zu Tiny Crocodile Studios gehe und sage, ihr macht mir jetzt eine Simulation zur interkulturellen Kompetenz und jeder, der das Spiel weiß es dann, spielt, weiß es dann. Das wird nicht funktionieren. Aber warum nehme ich denn nicht beispielsweise in einem Bildungskontext die Spiele, die es schon gibt, teilweise auch die es schon seit 20 Jahren gibt? Ich fand das sehr schön. Wer war das noch? Waren Sie das nicht sogar? Sie haben Zack McCracken als Bild, als Screenshot gebracht. Day of the Tentacle, richtig. Sie haben gesagt, Sie haben Monkey Island quasi gespielt. Spiele sind biografische Merkmale heute. Spiele sind nicht einfach nur modern, wenn sie 1984 rauskommen. Die werden teilweise bis heute gespielt. Und man kann also beispielsweise in einem Bildungskontext brauche ich nicht das neue Tool. Ich nehme einfach verschiedene Spiele aus unterschiedlichen Jahrzehnten, lasse verschiedene Gruppen die spielen mit ihrem Vermögen oder Unvermögen und frage die dann, jetzt erklärt doch mal den anderen, wie sich euch das Startsystem dieses Spiels vermittelt hat. Und dann kommen die selber ins Denken. Also wir haben auf ganz vielen Ebenen noch sowas Dirigistisches so. Ich brauche ein Tool und dann verstehen die es alle. Nein, lass die Leute ganz liberal und frei die Sachen selber entdecken. Die kommen schon auf die richtigen Lösungen. Das habe ich immer wieder erlebt, auch wenn ich ganz andere Aufträge hatte. So, bringen Sie denen mal bei, dass das im Religionsunterricht, ne, dass sie nicht zocken sollen. Warum? Also wenn das die Ansage ist, dann brauchen die keine Hilfe. Dann wissen ja die Leute, die so bewahrpädagogisch im Russenpanzer unterwegs sind, wissen ja eigentlich schon, was sie wollen. Also warum fragen sie mich dann? Nee, das ist keine Pädagogik. Lass die Leute das selber entwickeln und selber entdecken.
Also das würde ich vielleicht aufgreifen. Es wird auch bei dem ansetzen, was da ist. Sicherlich auch in so einem Sinn, dass man sich vermittelte Weltbilder auch kritisch daran angucken kann. Also die Ersten, die sowas gemacht haben, da ging es um Frauenbilder in großen Romanen der Weltliteratur. Hat vorher niemand darauf geachtet, dass das hauptsächlich Männer sind. Oft auch ziemlich, also wenn man Hemingway oder sowas denkt, Leute, die so, sagen wir mal, keine besonders gutes Bild von Frauen hatten. Also diese Sichtweise, dass man es auch kritisch sich anguckt, das passiert eigentlich relativ schnell, sobald man sich das anguckt. Was es im Vergleich zu Filmen und anderen Medien vielleicht ein bisschen wenig gibt, das wäre so eigentlich was an die Entwickler ist, Beispiele für Spiele, die die sich nicht als Simulation der Wirklichkeit verstehen, sondern die das ein bisschen auf den Kopf stellen. Also wenn man an so Filme wie Inglourious Basterds denkt, das ist ja historisch Blödsinn. Ne? Also Hitler wurde nicht erschossen, aber es ist ein toller Film, also für mich jetzt, weil er genau damit spielt, mit dieser historischen Wirklichkeit. Und Tarantino beansprucht ja nie, dass er irgendwie die Wirklichkeit abbildet. Das ist aber eine interessante fiktionale Form. Das ist das, was Medien eben auch können. Das ist bei Computerspielen und bei der Entwicklung von Computerspielen mir zu wenig. Also im Moment geht es immer noch, also je realistischer, desto besser. Ne? Und wenn dann ein weiblicher Held in einer neuen Call of Duty-Serie irgendwie auftaucht, dann löst das eine riesen Debatte aus unter den Gamern, weil das eben angeblich historisch nicht korrekt sei. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wollen, weil das ist eine Form, wo ich dann sagen würde, da haben Spiele eben auch als Kunstwerke, also wirklich nicht nur als Kulturgut, sondern als Kunstwerke eine Chance, uns in ein ganz anderes Verhältnis zur Wirklichkeit zu bringen, als eben nur das zu wiederholen, was wir sowieso schon haben. Das können Medien, das wir da also sowieso schon haben. Okay, können wir auch.
Da kann ich als Beispiel meine jüngste Spielerfahrung, zu der ich zwar nicht oft komme, aber ein Game, das nennt sich Disco Elysium. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das macht im Prinzip genau das. Setzt die Figur in eine Welt, die zwar irgendwie so ähnlich erscheint wie die unsere, aber doch in eher einem Paralleluniversum spielt und verbindet so eine Rollenspielerfahrung mit einer psychologischen Differenziertheit, die ich noch nie gesehen habe, und auch mit einer ästhetischen Qualität, die total erstaunlich ist. Also wer mal die Gelegenheit hat, ist vor 2-3 Wochen rausgekommen, fantastisches Spiel, das Disco Elysium heißt es. Ja. Ja, genau, vielleicht, wir haben jetzt noch 5 Minuten, vielleicht machen wir ja noch.
Ich wollte noch gerade zu dem Thema, es gibt schon so viel, und genau, noch zu dem Aspekt technische Bildung. Also ich habe schon in den vergangenen Jahren ab und zu mal Workshops für Multiplikatorinnen und angehende Lehrerinnen gehalten zum Thema, wie kann man denn digitale Inhalte im Unterricht einsetzen. Und da war immer so der Konsens, einige würden es gerne, einige sind natürlich auch total ablehnend eingestellt, aber einige würden es gerne, wissen aber nicht wie. Und waren dann heilfroh, dass meine Kollegin und ich auf den Workshops ihnen mal so einen Anhaltspunkt gegeben haben. Unter anderem mit einem Buch, was aus den 80ern stammt und in dem alle medienpädagogischen Inhalte schon mal aufgearbeitet worden sind. Also das alles ist überhaupt kein neues Thema. Es gibt diese Inhalte schon längst und wir müssen sie gar nicht mal neu erfinden. Wir müssen halt mal uns ranmachen, die tatsächlich anzuschauen, die Inhalte, und nicht immer zu fordern, dass es neue gibt, sondern eben auch diese Leute, die sich damit auskennen, an die Schulen ranholen, Workshops veranstalten, dass man mal kennenlernt, was gibt es denn eigentlich schon und wie gut ist das?
So, jetzt, da ich die Zeit richtig lesen kann, haben wir vielleicht noch Zeit für eine Frage. Gibt es noch eine?
Ja, ich habe noch eine. Oder eine Anmerkung. Ich würde das ja mit der Fragestellung mit Spielen und Demokratie, da haben mich die Antworten so ein bisschen gewundert, dass Demokratie so komplex sei und dass man das nicht machen könnte. So ist es bei mir angekommen. Und ich glaube, dass es ja viele Spiele gibt, die ja per se so eine demokratische Fragestellung bearbeiten. Vielleicht nicht vollumfänglich, aber doch Aspekte. Global Conflicts Palestine ist so ein Beispiel, wo man was über Presse erfährt, und das würde ich als ein Spiel verstehen, was so eine demokratische Erfahrung möglich macht. Oder beispielsweise diese Simulation zur innerdeutschen Grenze. Also das würde ich als Spiele verstehen in erster Linie, die aber auch politisch sind und die was über Demokratie aussagen. Deswegen war ich so ein bisschen eben gerade verwundert, was die Möglichkeit angeht, solche Gegenstände zu bearbeiten.
Kurz dazu, weil ich vorhin beantwortet hatte, das war tatsächlich auf mich selbst bezogen und auf diesen kurzen Zeitraum von dem einen Wochenende, wo der Game Jam stattgefunden hat. Es ist natürlich möglich, das aufzuarbeiten, aber nicht einfach mal so und nicht an einem Wochenende, sondern da müssen sich Leute zusammensetzen, die sich mit dem Thema wirklich auskennen und da mindestens ein Jahr Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, reinstecken.
Ich glaube, also ich habe es eher so verstanden, die Aussage, dass es darauf ankommt, was man will sozusagen mit einem Spiel, und dass eine einfache Vermittlung von Inhalten nicht so zielführend ist, also gerade bei so einem komplexen Thema wie Demokratie oder Demokratieverständnis oder so, aber dass aus meiner Sicht natürlich auch spielerische Mittel oder Ansatzpunkte oder auch konkrete Spielinhalte zur Bearbeitung da völlig ein guter Weg sind. Aus meiner Sicht ist das Problem, dass viele dieser Serious Games eben den bestimmten Inhalt transportieren wollen, dass es da so einen großen Widerspruch gibt zwischen den Spielerfahrungen und den Erwartungen, die Kinder und Jugendliche haben, was ihre eigene Spielwelt oder Sozialisation angeht, und den Mitteln, die man quasi einsetzen kann, um so ein Serious Game zu produzieren. Und das ist einfach eine so große Diskrepanz, dass, glaube ich, daran viel scheitert sozusagen, aus meiner Sicht. Aber also ich bin auch davon überzeugt, dass man spielerische Inhalte so bauen kann, dass sie zum Reflektieren, Nachdenken und ja, vielleicht Begreifen von bestimmten Zusammenhängen durchaus dienlich sind.
Ja, dann kriege ich jetzt mal das 3-Minuten-Schild. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur nochmal zu sagen, vielen Dank. Es scheint der harte Kern zu sein, der das Thema wirklich, die wollen nicht aus dem Raum gehen, die sind hier geblieben. Auch wenn ich mich in der Zeit ja falsch geschaut habe. Wie gesagt, gestern ging es immer bis 45, deshalb dachte ich, das wäre heute auch so. War nicht der Fall. Genau, vielen Dank. Ich glaube, ihr seid wahrscheinlich jetzt auch einfach gleich noch da, wenn man nochmal speziell irgendwie Fragen hat, die man vielleicht jetzt nicht in der großen Runde oder so erklären wollte. Genau, vielen Dank. Holt euch mal eine Tasse Kaffee und bis zum nächsten Panel.